Sie hören Kontrafunk aktuell. Gestern wurde der Journalist und Whistleblower Julian Assange, Mitgründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, nach rund 5 Jahren in Einzelhaft aus dem Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in die Freiheit entlassen. Zuvor hatte Assange einem Deal mit dem Justizministerium der USA zugestimmt, sich wegen Geheimnisverrats und Spionage schuldig zu bekennen und dafür dann endlich freizukommen. Das Team Assange hatte hingegen immer argumentiert, den USA gehe es eigentlich nur um schnöde Rache, weil Assange den USA schwerste Kriegsverbrechen nachweisen konnte. 7 Jahre Asyl in der Botschaft Ecuadors in London und dann 5 Jahre in Auslieferungshaft, alles ohne eine rechtsstaatlich korrekte Anklage oder gar ein Urteil. Wir wollen jetzt versuchen, die Affäre noch einmal zu rekapitulieren und haben dazu einen Journalisten eingeladen, der sich seit mehr als 5 Jahren intensiv mit dem Fall Assange befasst hat und viele Artikel dazu für die Plattform Nachdenkseiten verfasst hat. Herzlich willkommen, Moritz Müller.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr Müller, wie denken Sie über die dann doch, ja doch einigermaßen überraschend schnelle Einigung? Ist das ein Sieg der Pressefreiheit? Ein Freispruch zweiter Klasse oder sogar ein gefährlicher Präzedenzfall, der Whistleblower und Investigativjournalisten weltweit vielleicht noch teuer zu stehen kommen wird?
Ja, als erstes ist es mal eine Erleichterung für Julian Assange, dessen Gesundheit ja schwer angeschlagen ist durch die, wie Sie schon eben sagten, durch die fast 7 Jahre in der Botschaft, davor elektronische Fußfessel. Und jetzt seit über 5 Jahren in Belmarsh. In der Botschaft gab es ja so gut wie gar keine medizinische, also da konnten ihn nur Ärzte besuchen. Der hatte einen Zahnabszess, der nicht behandelt werden konnte, eine eingefrorene Schulter. Und aus den humanitären Gründen für ihn ist das auf jeden Fall eine super Sache. Während einer der Verhandlungen, der Berufungsverhandlungen 2021, hat er auch einen leichten Schlaganfall gehabt. Ja, das kann man einfach nur begrüßen, dass er sich jetzt zu dem einen der 18 Punkte schuldig bekennen musste, um diesen Deal einzufädeln oder zu vollenden, dass er dafür halt verurteilt wird zu genau der Zeit, die er schon abgesessen hat in Belmarsh, eigentlich in Untersuchungshaft. Da war noch ein bisschen Haft oder ein bisschen 26 Wochen wegen Vergehens gegen die Kautionsauflagen mit drin. Das ist schon problematisch, weil sozusagen dadurch anerkannt wird, dass die USA ein Recht haben, Leute anzuklagen oder Zugriff haben auf Journalisten oder Menschen im Allgemeinen, die halt, ja, weltweit, er war ja nicht auf US-Territorium, hat nicht in den USA die Sachen veröffentlicht, also das Büro war nicht in den USA. Und jetzt wird dadurch sozusagen auf irgendeine Art diese Anklage ja doch legitimiert oder der Gewicht gegeben.
Es ist ja so, dass er einem Bundesrichter auf den Marianeninseln, das ist im Pazifik nördlich etwas, ich weiß gar nicht, 1000 Kilometer von Australien entfernt, aber jedenfalls US-Überseegebiet, da soll er einem Bundesrichter vorgestellt werden. Dort soll er quasi seine Schuld eingestehen. Er wird bestraft, allerdings so, dass seine Haft mehr oder weniger ja mit angerechnet wird und er könne dann Australien erreichen. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass Julian Assange doch noch irgendwie in eine Falle läuft oder in irgendeine Schwierigkeit? Also meinetwegen, dass der Richter sagt, ihr könnt mich alle mal, oder dass er festgehalten wird auf den Marianen, oder, Achtung Verschwörungstheorie, dass ihm auf dem Weg nach Australien noch irgendwas zustößt.
Ja, eigentlich sind ja wie in allen sogenannten Rechtsstaaten die Gerichtsbarkeit unabhängig von der Politik. Und das jetzt sozusagen dem Richter wurde jetzt diese Anklage, also dieser Deal eigentlich so vorgelegt, mach eine Verhandlung, in der sich der Angeklagte für schuldig befindet. Dafür wird er zu 62 Monaten Haft verurteilt und die er schon abgesessen hat und kommt dann frei. Also theoretisch, wenn der Richter seinen eigenen Kopf hätte und sagt, nee, so geht's nicht, dann könnte da nochmal was dazwischen kommen. Der würde sich damit aber wohl schon auch gegen das stellen, was jetzt die US-Regierung wünscht, nämlich dass der Fall irgendwie zu den Akten gelegt wird, weil weder Trump noch Biden haben ein Interesse, jetzt Julian Assange noch einen sozusagen einen dritten Fall nach Trumps eigenem und dem Sohn von Biden, dem Fall jetzt noch ein Verfahren, ein Gerichtsverfahren in den USA zu haben, was mit in die Präsidentschaftswahlen reinspielt. Und das Spektrum seiner Unterstützer, Julian Assanges Unterstützer, ist eigentlich so breit, von ganz links bis zu sehr libertären Menschen, für die die Verfassung und dieser erste Verfassungszusatz heilig sind oder ist, da eigentlich kein richtiger Blumentopf zu gewinnen ist für keinen der Kandidaten, wenn da jetzt dreckige Wäsche gewaschen wird. da ist es wahrscheinlich besser, oder ich denke mal, die US-Regierung will ihn sozusagen jetzt das beenden. Und sie können dann immer noch sagen, ja, aber er hat doch zugegeben, und sozusagen haben wir der Veröffentlichung von geheimen Daten immer noch einen Riegel vorgeschoben, weil er halt sich für schuldig befunden hat. Und so wie mal wie Julian Assange behandelt worden ist die letzten über 13 Jahre, ist es natürlich schon so, dass es nicht zur Nachahmung anregt, diese Bestrafung durch das Verfahren ja eigentlich.
Ist der Fall Julian Assange tatsächlich so besonders, so einzigartig, verglichen jetzt mal mit der Art, wie der US-Staat, die US-Justiz mit Chelsea Manning oder Joshua Schulte umgegangen ist? Man hatte so den Eindruck, es ist ja eine besondere Härte, eine besondere Erbarmungslosigkeit. Wie ist die zu erklären aus Ihrer Sicht?
Dass sie sich halt nicht gern in ihre Karten gucken lassen oder für die Mauscheleien oder Dinge, die gemacht werden, dass man die halt gerne hinter verschlossenen Türen tut oder die Öffentlichkeit davon fernhält. Und viele Medien trauen sich halt gar nicht mehr ran an solche Dinge. Ist, als da 2007 der Apache-Helikopter die 12 Menschen in Bagdad auf offener Straße erschossen hat. Da waren ja auch 2 Reuters-Journalisten dabei. Da hat Reuters sich ja jahrelang bemüht, um an ein Video zu gelangen, wo die wohl wussten, dass es existiert. Und die US-Regierung hat immer gesagt, nee, haben wir nicht und können wir nicht rausrücken und so weiter. Und erst halt dadurch, dass Chelsea, damals Bradley Manning, auf diese ganzen Sachen gestoßen ist, ist ja das Video dann in die Hände von WikiLeaks gelangt. Und was man ja auch nicht vergessen sollte, ist, dass auch der damals versucht hat, erstmal auf dem Dienstwege diese Ungeheuerlichkeiten, die er da gefunden hat, also Folter und Mord und Kriegsverbrechen, zu klären. Da wurde ihm abgewunken. Dann hat er es bei etablierten US-amerikanischen Zeitungen versucht. Die hatten auch kein Interesse. Und dann schlussendlich war es halt die Plattform WikiLeaks, die sich für diese Dinge interessiert hat. Und das war halt mal das eine, wo er sozusagen gegen den Militär, also Julian Assange gegen den Militärapparat sich bei dem missliebig gemacht hat. Dann kam halt aus dem Botschaftsasyl 2016 die Sache mit den Clinton- und Podesta-E-Mails dazu, wo er sich sozusagen im liberalen linken Spektrum nochmal unbeliebt gemacht hat. Und dann 2017, wo durch Vault 7 CIA-Geheimnisse, wo es um deren Abhörwerkzeuge und Techniken ging, wo er sich dann nochmals wieder mit dem Sicherheitsapparat angelegt hat. Und daraufhin, so meint man oder so ist auch die zeitliche Abfolge, wurde dann tatsächlich diese Anklage erhoben gegen ihn. Wahrscheinlich auch sehr vorangetrieben von Mike Pompeo, der damals CIA-Direktor war, der dann ja auch WikiLeaks einen nichtstaatlichen Geheimdienst nannte. Da ist schon gewaltiges Potenzial für Rachegelüste und erbarmungslose Härte. Ich meine, Abu Ghraib ist ja auch erbarmungslose Härte. Oder der ganze Irakkrieg gegenüber Gegnern, Macht korrumpiert oder Macht unversöhnlich oder... Ich weiß, ich kann es auch nicht richtig erklären, aber es wird fürchterlich, aber so ist es. Aber es ist auch nichts Neues. Ich meine, denke mal, Napoleon war auch nicht zimperlich, oder?
Ja, es ist ja auffällig, dass, Sie haben es geschildert im Fall von Bradley, Chelsea Manning, dass irgendwie kein Interesse da bestand, obwohl ja offenkundig war, dass es da um schwerste Verletzungen von Menschenrechten ging. Als dann Assange im Asyl in der ecuadorianischen Botschaft war, als er in der Haft in Belmarsh war, hatte man den Eindruck, dass viele westliche Medien erkennbar lieber über zum Beispiel den russischen Kreml-Kritiker Alexei Nawalny oder über inhaftierte iranische regierungskritische Journalisten berichtet haben, als über den Umgang mit Julian Assange. Ist das ein Zeichen für Feigheit bei westlichen Journalisten, für Vorurteile eventuell auch, also dass man der Kampagne oder den Diffamierung bezüglich Julian Assange geglaubt hat? Oder ist es sogar ein Zeichen für gezielte Manipulation, also dass der lange Arm der US-Regierung bis in westliche Medien reicht?
Ja, das kann schon gut sein. Ich meine, der Guardian zum Beispiel, der mit Julian Assange damals oder mit WikiLeaks 2010, 2011, viele der Dokumente, um die es in der Anklage auch geht, die Irak-Warlog, das Irak-Kriegstagebuch, das Afghanistan-Tagebuch, die Guantanamo-Akten, die hat ja der Guardian damals mit veröffentlicht. Aber der Guardian, der kriegt ja auch Geld von Stiftungen, ja, also zum Beispiel von Melinda und Bill Gates Stiftung kriegt der Guardian Geld, wo dann groß geschrieben wird, die sind halt redaktionell unabhängig, aber es ist schon erstaunlich, dass sowas geht, aber heutzutage haben halt Zeitungen auch Probleme genug, um Geld zu verdienen. Also es ist so eine Mischung, denke ich mal, dass auch das Image von Julian Assange als potenzieller Sexualstraftäter und dann wurde er auch als Sonderling und Narzisst und Frauenfeind und Antisemit, also wurde sozusagen eine richtige Rufmordkampagne gegen ihn. Also der Guardian hat zum Beispiel 2018 einen großen Aufmacher, dass der Wahlkampfmanager von Trump, er hätte ihn dreimal in der Botschaft besucht. Und am Ende mussten die eingestehen, oder es ist auch noch rausgekommen, dass die Botschaft explizit darauf hingewiesen hat, dass in deren Akten oder in deren Tagebuch, wo halt die Besuche drinstehen, dass da kein Hinweis auf diesen Paul Manafort war. Diese Geschichte ist aber bis heute im Guardian zu finden, also ist nicht zurückgezogen, keine Gegendarstellung. Dann, als er aus der Botschaft rausgezerrt wurde, hat eine Hadley Freeman einen Artikel geschrieben, ich liebe Geschichten über sich schlecht benehmende Hausgäste, aber Julian Assange hat die Latte zu hoch gelegt. Und da war der ganze Artikel, da ging es nur darum, dass er, wie er sich verhalten hat angeblich in der Botschaft, dass er die Wände mit Kot beschmiert habe, dass er da Rollschuh oder Skateboard gefahren sei und den Botschaftsbediensteten auf der Nase rumgetrampelt. Da war in dem ganzen Artikel war kein einziger Satz des Mitgefühls gegen jemanden, der 7 Jahren auf 20 Quadratmeter ohne Sonnenlicht war. Also ja, ziemlich verrückt. Und warum das genau so ist, ja, es gibt halt schon eine große Front von Establishment, nenne ich jetzt mal, die halt an einem Strang ziehen und irgendwie eine Krähe hackt der andere kein Auge aus. Und deswegen läuft das so. Ich meine, dass Julian Assange auch undiplomatisch war, das würde ich auch so sehen. Also wie ich ja schon vorhin gesagt hatte, dass er sich mit allen Seiten eigentlich des US-Apparats unliebsam gemacht hat, dadurch Veröffentlichungen. Aber es sind da auch Veröffentlichungen, also die über Guantanamo weiß man halt erst so viel und detailliert, weil halt WikiLeaks diese Interna über Guantanamo, über die Behandlung der Häftlinge dort veröffentlicht hat. Und solche Sachen werden auch tatsächlich in Gerichtsverfahren verwendet von Verteidigern, von Leuten, die in Guantanamo einsitzen.
Was denken Sie, ist Teil der Abmachung bzw. dieses Deals auch die Zusage, meinetwegen, dass die Dokumente nicht mehr verwendet werden oder ist das illusorisch und dass Julian Assange eventuell sich nicht juristisch gegen solche Verleumdungsgeschichten oder es war ja bekannt geworden, dass die CIA tatsächlich versucht hat, ihn durch ein Attentat beseitigen zu lassen. Also dass Julian Assange Ruhe gibt und tatsächlich auch ruhig und stillhält und nicht eventuell versucht, juristisch gegen diese Diffamierungskampagnen vorzugehen?
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob es technisch überhaupt möglich ist, diese alten, sage ich jetzt mal, Dokumente, da geht es ja um Hunderttausende von Dokumenten, dass man die jetzt unterdrückt. Alle möglichen Leute haben sich die heruntergeladen und kopiert und was weiß ich. Da ist aber erstaunlicherweise auch, da gibt es wohl auch noch ganz viel, was nicht ausgewertet ist, wie auch bei Edward Snowden zum Beispiel. Da sind wohl 99% der Sachen, die Snowden da auf seinen USB-Sticks und aus dem Archiv in Hawaii rausgeholt hat, die sind bis heute nicht veröffentlicht. Der Guardian hat ja damals sogar seine Server zerstört auf Anordnung des britischen Geheimdienstes. Bei der Times liegt wohl in einem Safe noch eine Kopie dieser Snowden-Akten. Aber ich würde eher denken, dass es halt um die Zukunft geht und dass auch von selber jetzt nach 5 Jahren Haft in Belmarsh und 13 Jahre Unfreiheit und so angeschlagen wie er ist, dass Julian Assange sich wohl schon sehr überlegen wird, wie er jetzt weiter, also ich bin auch gespannt. Ich meine, er ist ja wahrscheinlich total erpresst worden. Würde ich mal davon ausgehen, dass er es halt sich sonst noch weiter hinzieht. Ich glaube, da ist der Appetit für weitere Aktivitäten in der Richtung vielleicht jetzt erstmal nicht so gegeben. Aber es kann auch wirklich gut sein, dass hinter den Kulissen, dass es da auch dann Vereinbarungen gibt, ob ausgesprochen oder unausgesprochen.
Wie fühlen Sie sich eigentlich? Sie haben seit, ich glaube, 5, 6 Jahren über den Fall Assange immer wieder berichtet. Sie hatten ja auch angedeutet, dass es sehr wohl darum ging, abzuschrecken, also dass die Art und Weise, wie mit Assange umgegangen wurde, andere Journalisten abschrecken sollte. Fühlen Sie sich abgeschreckt? Fühlen Sie sich so ein bisschen auch unter Druck gesetzt oder in Ihrer Arbeitsweise, dass Sie da Änderungen vornehmen oder lässt Sie das völlig kalt?
Also mir hat noch niemand geheime US-Akten angeboten. Von daher hat sich der Fall noch so nicht gestellt. Aber wenn ich mir halt ansehe, was da geschehen ist oder auch was mit anderen, mit Joshua Schulte oder anderen Whistleblowern geschehen ist, ja, da überlegt man sich halt schon mehrmals, was man schreibt oder wie man schreibt oder was man sagt oder wem man oder wie öffentlich man seine Meinung kundtut. Also ja, ich denke mal, das hat eine Wirkung. Für mich persönlich war es schön halt in den letzten 5 Jahren. Ich war 18 Mal in London seit Anfang 2019 und bin da mit Unterstützern zusammengekommen und habe da ganz tolle Menschen getroffen, die sich halt für die Freiheit, die Pressefreiheit und Freiheit dieses Menschen, Julian Assange, eingesetzt haben, auch dessen Familie und so. Und ja, von daher, da ist auch was Positives sozusagen mit dabei, dass man halt merkt, dass nicht alle irgendwie einfach nur machthungrig oder geldgeil sind, sondern dass es auch Menschen gibt, die sich mutig auf die Straße stellen oder ausdauernd. Und also eine Frau, als ich sie kennenlernte, war sie seit fast 10 Jahren dran und hat damals schon vor den Gerichten, wo es um die schwedischen Vorwürfe ging, mit protestiert. Also sie hat sich da richtig reingehängt und die ist sehr erleichtert für Julian Assange selber. Ja, es gibt auch diese positive Seite.
Julian Assange ist frei. Über die diversen Etappen und Aspekte der Affäre um den WikiLeaks-Gründer haben wir uns mit dem Journalisten Moritz Müller unterhalten, der seit 2019 für das Portal Nachdenkseiten den Fall Assange begleitet hat. Vielen Dank, Herr Müller, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.